an einer Grösse misst, nämlich am Geld, und an einer Bewegung, nämlich an der von der Profitmaximierung. Und das ist im Grunde genommen zwar aus dem Patriarchat entstanden, aber ist gleichzeitig auch die Erledigung vom Patriarchat. Jetzt aber, nur noch ganz
also, wenn das Patriarchat selber zu Tod laufen.
Ja, natürlich, das Patriarchat ist eine sterbende
im real existierenden Sozialismus gibt es kein Patriarchat.
Nein, weiss Gott nicht, aber dort gibt es immer noch das Geld, oder? Und wie wir heute sehen, ist das mit dem realen existierenden Sozialismus eine der grössten Ironien, oder? Der hat real eben nie existiert, darum nennt er sich real existierenden, oder? Das ist ja, wenn sich etwas muss real existierend nennen, was es gibt, dann kann man ja wirklich nur lachen und sagen, ja, was haben denn die, dass sie das, wo sie selber sind, als real existierend bezeichnen, eben weil es nicht gibt.
Das haben natürlich nicht sie, sondern das haben wir gesagt.
Weil ja, aber die haben Sprachgebrauch selbstständig übernommen.
Den haben wir in einer Sozialismuskritik kreiert, weil wir gefunden haben, nein, so haben wir es dann nicht gemeint. Während gut, sie für sich beansprucht haben,
in den sie haben das in den letzten Jahren für sich selber übernommen. Aber das ist ja gleich. Aber jetzt möchte ich doch noch, bevor es untergeht, das Beispiel da mit den umgekehrten Geschlechterrollen. Das finde ich eben auch ein gutes und ich bin auch ganz der Meinung, dass man die Geschlechterrolle im Grunde genommen beliebig kann definieren. Oder man kann sie so oder so definieren. Was für mich die Geschichte vor allem sagt, ist, dass man sie immer definiert. Also, dass man selbst, wenn man es umgekehrt macht, es eben wieder macht. Und für mich ist eine andere Ebene von dem, die ich auch interessant finde, ist Heterosexualität, Homosexualität. Es ist doch offensichtlich, dass die Homosexualität eigentlich eine Utopie hat, nämlich die von der Gleichheit. Ja? Also man kann sagen, Homosexuelle wünschen sich im Grunde genommen einen Liebespartner, der gleich ist und nicht anders. Ja? Und was machen sie? Gerade die kommen nicht drum herum, wiederum in ihrer Gleichheit Unterschied einzuführen, und man muss sich manchmal wundern, wie humorlos das ist und wie fantasielos, weil es nämlich wieder genau die gleichen sind, die in der Gesellschaft drumherum eigentlich gelten.
Aber sie sind auch Teil von dieser Gesellschaft.
Natürlich.
Und aber haben die Werte auch verhindert.
Natürlich, das ist ja auch nicht meine Kritik und ich finde, das ist ja gut und recht, aber das Problem ist, dass man um das nicht herumkommt, oder? Dass die Polaritäten immer wieder aufgebaut werden müssen. Und dass man sie anders macht, als wir sie haben, bin ich weiss Gott dafür. Aber dass man um sie nicht herumkommt, das halte ich für ein Faktum. Und da ist für mich die Grenze vom Ganzheitlichen. Ich glaube, unser Drama als Menschen ist, dass wir einen Wunsch haben nach Ganzheit und eine Halbheit sind. Ja? Also, dass wir nicht die Vorstellung, wir seien mal ursprünglich ganz und rund gewesen, als Kinder und so weiter, und das käme ich uns dann abhanden, finde ich eine von der gefährlichsten und trügerischsten Illusionen. In Tat und Wahrheit sind wir immer halbe, zerrissene Wesen, die uns im Kopf vorstellen können, wie schön es wäre, wenn wir das nicht wären, wo auch alles auf das hier organisieren und wo dann in bestimmten Momenten aus Enttäuschung anfangen, ein Paradies zu fantasieren, was einmal war, das kennt man ja, und meinen, man könnte das Paradies wiederherstellen, anstatt uns damit abzufinden, dass wir halb und zerrissen sind und mit dem einen Umgang finden, in aller Schärfe. Ja?
Aber der ganzheitlich würde in deiner Lesart würde das heissen, Einebnung von Unterschied. Ich habe es jetzt eher anders verstanden, eine Gleichwertigkeit zu schaffen, angesichts von einer bestehenden Diskriminierung oder vom Machtgefälle. Die Machtfrage haben wir jetzt noch nicht so diskutiert. Vielleicht könnten wir jetzt auch noch konkreter denn werden. Was sind friedenspolitische Postulate von euch?
Also ich würde mich gerne jetzt noch anschliessen und reagieren auf das, was du gesagt hast. Ich glaube, es ist heute etwas ganz Wichtiges, das mit der Ganzheit und mit den Unterschieden, mit den Polaritäten. Das Beispiel ist mir eben darum wichtig, weil es zeigt, wie relativ dass die Zuschreibungen sind. Und du hast sicher recht, wenn du sagst, man wird immer wieder versuchen zu definieren, was ist es denn. Aber was ich wichtig finde, ist, dass man das nicht fixiert. Ja. Auf etwas. Ja. Also ich will da den Bericht zitieren mit dem Stück, das man kürzlich gesehen hat im Volkshaus. Betrachtet mit Misstrauen, untersucht, ob es nötig ist. Besonders das Übliche. Und ich glaube, unser Anspruch, ganze Menschen zu sein, ist halt trotzdem berechtigt. Nur glaube ich, können wir das nicht einfach so simpel realisieren, über den Geschlechterwiderspruch. Wir haben alle potenziell alles in uns. Und es ist individuell sehr verschieden verteilt. Und es ist je nach Gesellschaft, wird das den Frauen und das andere den Männern zugeschrieben oder umgekehrt. Warum dass ich das gefährlich finde, ist, weil so viel ich weiss, wird immer an der Apartheid, ich sage das wohl ganz bewusst, werden nachher Diskriminierungen eingeführt. Also Unterscheidungen zwischen Menschen werden immer dazu missbraucht, Herrschaft auszuüben. Ja, und darum finde ich es einfach gefährlich, wenn man definiert, ein für alle Mal männlich ist so, weiblich ist so, die Spannung wird immer sein. Ja. Und wir werden vielleicht mit der Zeit ganz andere Unterschiede herausfinden. Ja. Es wird immer spannend sein, Gott sei Dank. Aber tun wir doch das nicht so definieren, sondern zum Beispiel der Bereich von innen und außen. Das ist ein gutes Beispiel, wo du gesagt hast. Es hat mich erinnert an einen Film, den ich gesehen habe über Italien, über die traditionelle Gesellschaft in Italien. Du würdest sagen, die Strukturen sind patriarchal. Ich behaupte, sie sind eigentlich eher matriarchal. Der Innenbereich. Du hast, wir haben mal darüber diskutiert und hast du gesagt, dort funktioniert dann gegen das Auftreten der Männer im Außenbereich. Die Herrschaft der Frau im Innenbereich. Und das wäre bei dir innerhalb des Patriarchats. Ich glaube, dass dort eben noch Strukturen funktionieren, die nicht wie bei uns nur eine Kleinfamilie betreffen. Also der Innenbereich, wenn du sagst, die Frauen haben dort Herrschaft, dann ist ja das ganz trauriges Rumpfgebilde bei uns. Dann ist das eine einsame grüne Witwe meistens mit zwei kleinen Kindern, die da isoliert, wie in einem Gefängnis fast, in einer vier Wänden ist. Währenddem das Beispiel, wo ich jetzt daran denke, in einem süditalienischen Dorf, dort ist das eine ganze Struktur. Wenn dort ein Mädchen auf die Welt kommt, zum Beispiel, dann feiern das alle Frauen, alle weiblichen Verwandten miteinander. Wenn ein kleiner Bub auf die Welt kommt, und dann geht der Vater mit seinen Kollegen eins ziehen in den Beiz. Und beides stimmt.
Das ist genau, was ich meine.
Das meinst du, glaube ich. Ja, aber das funktioniert ja da nicht mehr. Ja, und darum ist das ist ein furchtbares Zelt, das wir da überkämpfen, wenn wir jetzt noch dürfen, den Innenbereich und dort Herrschaft ausüben, was wir gar nicht wollen. Wir wollen die Herrschaft abbauen. Ich meine das jetzt wegen dieser Zuteilung als Beispiel innen und außen. Ich finde das gefährlich, wenn man das so verteilt. Heute schauen die Feministinnen die ganze Welt als innen an. Und es gibt auch den Begriff Welt-Innen-Politik. Ich glaube, wir haben entwickelt alle mit der Zeit ein anderes Verständnis von was Welt ist, was Politik ist. Und im Zusammenhang mit der Abschaffung von Armeen, wo dann auch mal sehr rasch mal die Frage der Nationalitäten hinten nachkommt, jetzt gerade an den beiden Deutschland und überhaupt Europa.
Also eine Kritik knüpfen, wenn ich das jetzt richtig höre, eine Kritik knüpfen dir daran, dass man einen geschlechtlichen Unterschied andere rechtliche Ansprüche verbindet. Also und das schafft eine rechtliche Ungleichheit. Und darum jetzt nochmal meine Frage, konkret, was sind denn friedenspolitische Postulate, wo ihr würdet stellen aus der Sicht vom Feminismus. Also die mit dem Feminismus verträgliche Friedenspolitik. Was verlangt ihr?
Also ich würde verweisen auf das, was ich in einem Buch geschrieben habe, wo ich alle die Punkte aufzähle. Was alles vor allem müsste beseitigt werden? Also welche Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen und schwerere Zugänge zu Positionen, das müsste zuerst einmal beseitigt werden.
Ich möchte einfach zuerst einmal, ich komme wieder auf das vom Anfang zurück, die schiefe Optik beseitigt haben. Wenn ich das Buch aufschlage, dann heisst es da
also
Sicherheit.
Jetzt muss ich sagen, das ist das Buch Umfassende Friedenspolitik.
Ja, das Buch, das der Marc am Anfang vorgestellt hat, Umfassende Friedenspolitik, utopische Zeichen für eine lebenswerte Zukunft. Da heißt es Sicherheit, Friedenserziehung, Mystik, Psychologie, Wohnen, Arbeit, Umwelt, internationale Solidarität und dann Frauen. Unter einer feministisch ganzheitlichen Friedenspolitik verstand ich, dass im Bereich von der Sicherheit, im Bereich von der Friedenserziehung, im Bereich von der Mystik, im Bereich von der Psychologie und so weiter und so weiter und so weiter, der marginalisierte Frauenaspekt enthalten ist. Das verstand ich darunter.
Ja, das verstand ich als ein Prototyp von einer Ideologie. Oder? Eine Ideologie ist eine Weltanschauung, die an einem Punkt alles immer aufhängt. Ja? Also, ich bestreite nicht, dass man das kann. Man kann die Schmetterlingsforschung und man kann Baustatik unter dem Gesichtspunkt von Frauen anschauen, das kann man. Man kann, wie wir mittlerweile wissen, auch sogar eine Partei gründen, die alles unter dem Gesichtspunkt vom Auto anschaut. Das ist Ideologie in Reinkultur. Ich glaube, das ist genau das, was du vorher bestritten hast, wo du gesagt hast, ihr stellt das neben etwas. Du willst es eben nicht nebenstellen. Du willst es als der Hauptgesichtspunkt alles durchdringend machen. Und das, nur das, sage ich, das ist nicht gerechtfertigt. Denn das gibt einen ideologischen Anspruch, der allem die schiefe Optik verleiht, gegen die du dich ja zu Recht wehrst. Ich glaube, es ist sehr gerechtfertigt, in so einem Buch 10 Kapitel zu nehmen. Und eins davon ist der Gesichtspunkt von der Diskriminierung der Frauen. Ein anderes wäre der Gesichtspunkt von der Diskriminierung von Kindern, von Alten, von Rassen, dann gibt es noch andere Gesichtspunkte als die von Diskriminierungen von bestimmten Gruppen. Und das steht nebeneinander, wenn man einen als der allein primäre und hauptsächliche behauptet, ist das, was man eine Ideologie nennt.
Ja, und das ist genau unsere Ideologiekritik. Also wir sind ja nicht gegen die Männeroptik, wenn sie wenigstens aus das deklariert würde. Aber sie beansprucht für sich ja umfassend zu sein. Um das geht es ja genau um das.
Also tun wir doch nicht so, als wären wir nicht auch ideologisch. Einverstanden, das ist ein ideologischer Standpunkt. Aber welcher gilt denn? Der an der Macht ist, versteht sich selber nie als Ideologie.
Richtig, ja.
Immer nur der sich dazu in Gegensatz setzt und eine Kritik übt. Und der muss auch dann das Schimpfwort ideologisch sich gefallen lassen.
Nein, ich glaube, die Ideologien sollten sich selber als Ideologien verstehen und damit als Teil
das
in einer Auseinandersetzung. Was? Wer macht das
nicht? Eine herrschende macht das nicht.
Das ja, Patriarchat nicht.
Also eine herrschende Ideologie.
Also,
ich will dich aber jetzt fragen, wenn wir davon ausgehen, dass wir eine menschliche Politik, Friedenspolitik wollen, findest du es dann gerechtfertigt, dass die Männeroptik, die dann auch noch aus 20 Kapiteln Frauen sich zulässt, dass die unter dem Segel von einer menschliche Friedenspolitik kann laufen.
Ja, los, also ich würde dir ganz entschieden widersprechen und sagen, alle die anderen 9 Kapitel sind Männeroptik. Das finde ich, also Entschuldigung, das finde ich absurd. Weil alles, was ein Mann geschrieben hat, kann man immer sagen, es sei Männeroptik. Es hat übrigens auch in den anderen Kapiteln Frauen, die das geschrieben haben. Zum Teil mindestens im grossen Buch dort. Ich weiß nicht, ob das im kleinen ist. Also, das ist eine Absurdität, oder? Es einfach jeden Artikel, jeden Aufsatz, der nicht unter dem Gesichtspunkt von Feminismus geschrieben ist, zu behaupten, das sei eine Männersicht. Mit dem kann ich nichts anfangen. Das ist für mich eine Verplattung und eine Versimplifizierung von der Diskussion, eine Ideologisierung, wo ich finde, die treibt eben die Frauenbewegung in das Abseits, wo sie auch mit der Zeit kommt, wenn sie immer mehr in dieser Art von Einseitigkeit ideologisch wird.
Also wenn man die zweite Seite einer einen Seite gegenüberstellt, dann ist das für dich einseitig.
Nein, du stellst sie ja nicht gegenüber, sondern du willst,
wie
du
vorher gesagt hast,
sie
gerne,
allem
dass das
überstellen.
Ist.
Ja, das ist es doch, wenn es ein Kapitel dort drinnen gibt, wo sich jetzt ganz spezifisch mit dem Gesichtspunkt auseinandersetzt und allenfalls zum Beispiel zeigt, wie der Gesichtspunkt von der Frauensicht in allen anderen Kapiteln meinetwegen nicht oder zu wenig berücksichtigt ist. Dann kann ein anderer, der ein Kapitel über die Erziehung schreibt, kann zeigen, wie in allen anderen Kapiteln zum Beispiel die Erziehung nicht berücksichtigt ist. Das ist nebeneinander stellen. Aber die Behauptung, es müsste das der eine Gesichtspunkt sein, wo alle, durch alle durchgeht, das ist von mir aus gesehen Ideologie.
Also dazu könnte ich vielleicht ganz kurz erzählen, wie es nämlich dazu gekommen ist. Das beleuchtet sehr vieles.
Im also 85, zu dem Buch?
Zu dem Buch. Im 85 ist es, glaube ich, wo du, Marc, mich gefragt hast, ob ich bereit wäre, einen Beitrag zu dem geplanten Buch zu schreiben. Und zwar aus dem Blickwinkel vom Feminismus. Am Anfang, wo die XOA entstanden ist, wo ich ganz von Anfang an dabei war, haben wir einmal innerhalb der XOA die Hausaufgabe gestellt bekommen. Wir sollen uns daheim ein bisschen Gedanken machen, warum wir überhaupt die Armee abschaffen und warum wir uns in dieser Gruppe engagieren. Dort habe ich so, glaube ich, 3-4 Seiten darüber geschrieben. einfach so, wie ich denke. Natürlich ist es, wie eine Frau denkt. Aber es ist nicht ein speziell feministischer Standpunkt, wenn er auch feministisches Gedankengut enthält. Die paar Jahre später, als ich jetzt so den Beitrag mache, habe ich so gemischte Gefühle gehabt, gedacht, aha, jetzt sollte ich also wieder einmal als Frau, und jetzt sollte man den feministischen Standpunkt, ja, sie ist ja berechtigt, aber es hat mich auch geärgert, weil mein Denken ist nicht eingeschränkt auf eine Gruppe oder auf einen bestimmten Standpunkt, sondern ich beanspruche für mich genauso wie jeder Mann auch, das Ganze im Blick zu haben. Und bei meinem Arbeitspapier, das ich dort gemacht habe, habe ich das Ganze im Blick. Und dann, durch die Aufforderung, habe ich dann gefunden, es ist richtig und wichtig, dass man das auch ganz speziell rausschafft. Und habe beim Nachdenken darüber auch gemerkt, wie grundlegend das eben ist. Und habe dann das auch ein bisschen scharf pointiert formuliert. Das ist dann am Schluss vom Buch gekommen. Und jetzt möchte ich dich, Pietra, erinnern, wie das zugegangen ist bei dieser Redaktionssitzung damals. Ich war sehr gefasst darauf, dass ich angegriffen werde innerhalb dieser Gruppe, weil es sind eigentlich, glaube ich, ausser ein oder zwei Frauen, die ziemlich stumm da gesessen sind, alles Männer gewesen. Zu meinem grossen Erstaunen, wo die Artikel diskutiert worden sind, wo meine dran war, hat der Andi gefragt, hat irgendjemand dazu etwas zu sagen, ist jemand nicht einverstanden, gibt es einen Punkt. Es hat einfach keine Diskussion stattgefunden. Es ist einfach kein Wort darüber geredet worden. Ich bin aber nachher unter vier Augen zur Rede gestellt und abgekanzelt worden wegen meinem Artikel. Und das sage jetzt apodiktisch. Es hat aber niemand von den Männern den Mut gehabt, das in der Diskussion zu sagen. Und als wir uns dann wieder zum Wort melden, sind wir abgewürgt worden. Heute lese ich in der Sonntagszeitung bei einer Utopie, wenn die Armee abgeschafft sei, einen sehr schönen Beitrag von Andi mit einem Haufen guten Ideen und Vorschlägen drin. Aber die Punkte, die ich da zum Beispiel rausgeschafft habe, die Ingrid rausgeschafft hat, sie kommen einfach gar nicht vor. Das Einzige, was man sagen könnte, ist integriert worden vom feministischen Gedankengut.
Jetzt müsstest du aber sagen, was für Punkte kommen vor und welche Punkte fehlen. Beispielsweise in dieser Vision.
Ja, es kommt zum Beispiel gar nichts vor von Erziehung, von Gleichberechtigung, von Abschaffung, von Diskriminierung von Frauen. Das Einzige ergibt da einer Frau die Stimme. Eine Frau würde das schreiben oder sagen. Es hat einen Haufen gute Ideen, was dann alles realisiert ist, was dann alles viel besser ist. Alles einverstanden. Aber ich frage mich dann gleich, für was haben wir das überhaupt geschrieben? Also wir sind einerseits von führenden Xoa-Männern dazu verführt worden, das so zu schreiben. Andererseits ist das aber überhaupt nicht integriert worden und ist das wie nicht gesagt und nicht geschrieben. Und wir müssen eigentlich immer wieder uns dazu äußern und immer wieder sagen lassen, immer wieder das Gleiche und immer wieder uns sagen lassen, wir hätten halt so einen speziellen Standpunkt. Das ist für mich ein Widerspruch.
Ich überhaupt nicht mehr, was du meinst. Also, weil in einer kürzlichen Sitzung ist genau das Umgekehrte passiert. Da hat man auch, das ist in der Arbeitsgruppe umfassende Friedenspolitik, hat es auch fünf Papiere gegeben und das letzte war von den Frauen gewesen. Und wo das von den Frauen dran kam, hat es einfach eine riesige Diskussion gegeben. Und natürlich ist es nicht lang gegangen, hat eine Frau gesagt. Das ist ja wieder typisch. Wenn das Papier von den Frauen kommt, wird alles kritisiert. Nee, das ist genau das Umgekehrte. Und das ist eben gerade das Ideologische. Wenn man einmal einen ideologischen Blick hat, dann kann alles passieren. Es ist immer Ausdruck vom Gleichen. Oder? Wenn niemand etwas sagt zu einem Frauenpapier, ist es typisch, oder? Weil die Männer nichts dazu sagen, das interessiert sie nicht. Wenn alle anfangen zu rüsseln, ist es typisch, ja? Weil doch ganz klar ist, es ist ein Ausdruck von der Unterdrückung von der Frauen. Wenn alle genau gleich viel sagen, wie sie zu den anderen Papieren gesagt haben, ist es doch typisch, weil die Anpasser jetzt wieder probieren, so zu tun, als ob das nichts anders sei als die anderen. Verstehst du? Das ist Ideologie.
Ja, und
das
ist es typisch, immer das Gleiche. Das dauernd Leerlauf. Also wenn sie sagt, sie hat das vor x Jahren gebracht, ja, oder? Jetzt, es ist nichts eingeflossen, aber gar
nichts.
Aber
das stimmt doch nicht. Was ist denn mit den Tausenden von Frauen?
Für ja, die haben sich selber konstituiert.
Ja, soll ich sie konstituieren, oder wer?
Nein, also, aber das heisst doch auch, dass sie sich nicht genügend vertreten gefühlt haben.
Ist aus der XOA hervorgegangen. Und es haben doch in der XOA ganz viele Frauen immer mitgeschafft und haben wesentliche Beiträge geleistet. Also, Ich weiss nicht, dass es irgendwie ein Mann oder zwei Männer waren, die sie auf die Füße gestellt haben. Ist das eine Erbsünde oder was ist das? Muss man das aus der Geschichte tilgen? Oder ist
das, das ist jetzt natürlich auch ein bisschen überspitzt.
Ja, also ich muss mit
der Vorwurf, auf das der Vorwurf vom ideologischen Blick, den können wir ja im Raum stehen lassen. Mich würde aber gleich interessieren, was sind jetzt noch ein bisschen konkreter friedenspolitische Postulate von euch, die ihr findet, die sollten zwingend aufgenommen werden. Du sagst Abbau von Diskriminierung und aber Ingrid, du hast vorher auf das Papier verwiesen.
Es ist für mich hoffnungslos, wenn nicht einmal so viel reingeht, dass das auch so eine schiefe Optik ist. Dann weiß ich nicht, was ich jetzt noch sagen soll.
Nein, aber warum muss es denn reingehen, Ingrid? Warum kannst du dich nicht damit begnügen, dass du deine Sache sagst und ich sage meine Sache und die stehen jetzt halt gegeneinander, die sind nicht vereinbar. Warum muss das in mich reingehen? Warum muss ich als Verwandelte jetzt rausgehen und sagen, jetzt
nein, bin ich vielleicht, wenn du deine friedenspolitischen Anliegen konkret formulierst, wo die Diskriminierung ist, wo du ansetzen willst, dann vielleicht könntest du dem ja zustimmen. Ja. Und bis jetzt ist es einfach schon noch zu wenig konkret. Und ihr habt ja ein Paper gemacht, ihr 1000 Frauen, und ich fände es jetzt noch gut, wenn ihr das jetzt noch ein bisschen einbringen
würdet. Ja, ich kann mal in meinem persönlichen Bereich anfangen. Ich bin von Beruf Heilpädagogin. Für mich ist es wichtig, dass innerhalb der Schulen einmal die Bilder revidiert werden. Frauenbilder wie Männerbilder sind von Männern gemacht. Das ist wieder so eine Plattitüde, würde wahrscheinlich der Pierre sagen. Ich muss mal schauen, was ich hier finde. Bildung und Ausbildung. Ich nehme jetzt einfach einen Bereich. Eine umfassende Friedenspolitik heisst Überarbeitung. Ich nehme jetzt das aus dem Papier von den Tausenden von Frauen, von Lehrmitteln, die ein sexistisches Rollenverständnis vermitteln. Gleiche Bildungs- und Ausbildungsangebote für Buben und Mädchen auf allen Stufen. Dazu muss ich aber auch sagen, dass das, was jetzt als Bildungsangebot da ist, wiederum einfach, weil wir ja eben in einer patriarchalen Gesellschaft leben, sehr stark praktisch von dem, es müsste also sehr stark überarbeitet werden. Berufsbilder auf ihre geschlechtsspezifische Prägung hin zu untersuchen. Dann angemessene Vertretung von Frauen auf allen Stufen des Lehrkörpers. Einführung von Teilzeitstellen, auch für Professorinnen. Aufhebung von der Altersbegrenzung und restriktive Bindungen für Stipendien. Das ist eben auch so ein Punkt, das wird an der Normalkarriere des Mannes aufgehängt. Also Frauen, die dann Kinder haben, fallen dort alle Maschen. Einrichtung und Förderung von der Frauenforschung, für das Ungleichgewicht ein bisschen annähernd in ein Gleichgewicht zu bringen. Einrichtung von interdisziplinären Lehrstühlen für feministische Wissenschaft. Es hat noch mehr. Also für mich ist auch noch wichtig, also gerade so auf der Grundstufe, dass man sich von der Schulforschung her genauer damit auseinandersetzen, was läuft, punkto Interaktionen zwischen den Geschlechtern, wo stehen die Mädchen, wo stehen die Buben. Das ist jetzt alles ein bisschen theoretisch, aber das sind einmal die Punkte, jetzt berufsbezogen.
Willst du kurz zu dem Stellung nehmen, bevor wir Musik machen?
Ja gut, ganz kurz. Also ich bin eigentlich mit all dem einverstanden. Es geht ja nicht darum, ob ich einverstanden bin, aber das finde ich auch gut. Ich finde einfach, dass das nicht ausschließt, dass man daneben zum Beispiel die Erziehung auch auf andere Sachen hier anschaut, zum Beispiel auf ihre rassistischen Implikationen, auf ihr Verständnis jetzt eben von Konflikt, von Krieg und Auseinandersetzung und so weiter. Ich denke, dass das eine Linie ist. Und ich möchte einfach etwas noch anmerken. Ich denke mir, wenn Frauen so etwas schon machen und fordern, würde ich mir halt noch etwas anderes vorstellen. Also zum Beispiel Lehrstuhl an Universitäten für feministische Wissenschaft und so weiter, da wird es mir dann immer leicht gräulich. Und ich denke mir, wieso, wenn ihr doch schon etwas anderes wollt, Macht ihr euch nicht zum Beispiel dafür stark, für den ganzen akademischen Betrieb überhaupt abzuschaffen, wo ein Unsinn und ein Blödsinn ist und wo seine Strukturen an mit Lehrstühlen und mit einer Art von Wissenschaftsbetrieb für mich ein viel merkwürdiges Relikt vom Patriarchat ist. Und wenn ich jetzt etwas ganz Persönliches sagen kann, als ich deinen Artikel gelesen habe in dem besagten Buch oder im anderen Buch über den auf dem Gang zu, wie heisst es, der Gang aus der Festung, ja, habe ich mich ein Bier ein bisschen geärgert, dass du es fertig gebracht hast, auf einem Artikel von, glaube ich, etwa 10 Seiten 40 Anmerkungen zu machen.
Und ich das war für die, die es ein bisschen genauer haben wollen.
Ja, das mag sein, aber ich habe dann gedacht, wieso zum Teufel einen solchen Humbug zu übernehmen. Das ist doch wirklich jetzt etwas von dem absurden Wissenschaftsbetrieb, der unreflektiert übernommen wird. Denn woher stammen schon die ganzen Anmerkungen und die Zitate? Das ist doch Bibelforschungszeug. Das ist ständige.
Hast du das Gefühl, die Leute hätten aufmerksamer gelesen, wenn ich einfach von also meiner ich, ganz ich, mich persönlichen Gefühlsseite geschrieben
es geht ja nicht um persönliche Gefühlsseite, aber es geht darum, warum man kopflos etwas übernimmt, also ein Brauch, wo sich als wissenschaftlich gibt und wo man zum Beispiel gar nicht darüber nachdenkt, woher er eigentlich kommt. Oder? Dass das autoritäre Geschichten sind, ja? Sich ständig auf irgendetwas zu beziehen, so wie man sich früher immer Jesaja 3,25 immer aufs Wort Gottes bezogen hat. Und da fehlt mir eben die Reflexion. Da denke ich, warum schaffen die denn
im Fußnoten? Man muss sich natürlich nicht nur auf andere beziehen, sondern man führt zum Beispiel ein Zitat ein, wo man wo noch etwas ausführlicher
darstellt. Aber ich kann das auch reduzieren. Darauf, wie wir es machen, ist es nicht recht.
Das ist es ganz ja, genau.
Pierre, du sagst etwas, gefragt,
jetzt oder? Möchte ich gerne etwas ja. sagen. Du sagst etwas, was sehr wichtig ist. Und das ist die klassische Double-Bind-Situation für uns Frauen. Auf der einen Seite verlangt man von uns sehr stark Wissenschaftlichkeit. Wehe, wir können nicht alles belegen. Dann heisst es, die Frauen argumentieren immer aus dem Bauch raus. Das sind einfach Behauptungen. Geschichte sagt etwas ganz anderes. Und wenn wir aber zitieren, dann sind das alles keine Forscherinnen, die man ernst nimmt. Also wir müssen uns zuallererst einmal etablieren und uns ausweisen über unsere Wissenschaftlichkeit. Und das geht bis heute immer, ich bin noch nicht fertig, es geht bis heute immer noch nicht ohne den Weg über die Universitäten. Wenn wir aber SEP übernehmen, dann heisst es, ihr macht ja ganz genau das Gleiche, ihr wollt ja gar nichts anderes als auch bestehen in Institutionen. Warum stellt ihr nicht die in Frage? Zum Beispiel sagen die Frauen heutzutage nicht mehr ihren Doktortitel, weil man ihnen sonst vorwirft, sie denken das auch über nehmen wie die Männer. Machen sie das aber nicht, haben sie keinen Doktortitel, werden sie marginalisiert. Es ist, wie du sagst, wie man es macht, ist es nicht richtig. Wir sind immer zwischen den beiden Fronten und es ist sehr schwierig
zu sagen. Das hängt genau damit zusammen, dass der Mann eben die Norm ist und die Frau die Abweichung. Dann kann man dauernd an einem rumnäckeln, was man alles auch noch so hätte können machen und wie wir es auch noch hätten können anschauen.
Und wir sollten immer noch Promotoren von der Veränderung sein. Wir sollten immer aufzeigen, wie es dann schon sollte sein.
Aber ihr könnt doch verändern. Also ich behaupte, gut, du kannst sagen, es ist ein Double-Bind und dann können wir sagen, ja, dann ist die Diskussion irgendwie geschlossen. Es ist halt alles widersprüchlich, das meine ich ja auch. Ich habe das als Anmerkung gemacht, zu dem, dass ich sage, ich finde alle diese Postulate sehr berechtigt, aber wundere mich zum Teil, mit was für einem Einsatz ihr euch denn und wie es mir scheint, manchmal unbedacht in den gleichen Unsinn hineinstürzt.
Es ist nicht unbedacht, also, sondern wir müssen doppelt leisten.
Ja, aber weißt also, dass zum Beispiel, wir müssen einen Doktortitel haben, das gilt ja für andere auch. Also irgendjemand hat neulich geschrieben, alles, was ihr wisst, der weiss Gott nicht an der Schule und der Universität gelernt. Das kann ich von mir auch sagen. Und darum führe ich weder irgendwelche Scheisstitel, noch verweise ich auf das. Wenn ich irgendetwas weiss, habe ich sicher nicht aus der
Universität. Du kannst dir das eben leisten.
Ja, du kannst dir das also, leisten, der Mann kann sich das leisten.
Heißt, ihr könnt euch ja einbringen, ihr könnt ja verändern. Da werden noch die Machtfragen angesprochen. Können wir das wirklich? Was passiert mit den Ausführungen von der Esther? Zum Beispiel.
Also ist weißt, immer die werden weniger gelesen als die anderen, oder was?
Ja. Wir werden marginalisiert. Die ganze feministische Wissenschaft ist nicht eingegangen in die offiziellen Diskussionen. Das möchte ich hier mal einfach in den Raum stellen.
Ja, du... Zum Beispiel hast du es auch nicht gelesen. We'll be right back.
sind schon als Baby blau. Männer rauchen Pfeife. Männer sind furchtbar schlau. Männer bauen Raketen.
Wir sind da wieder auf Radio Lora bei der Diskussionssendung über Friedenspolitik, feministisch oder gar nicht. Wie ihr gesehen habt, haben wir da gewisse Verständnisprobleme, die meines Erachtens aber symptomatisch sind. Kürzlich bin ich an einem Podiumsgespräch an einer Kantonsschule zusammen mit einer Frau. Die Abschaffung der Armee, die Forderung, hat eigentlich noch viel Verständnis gefunden. Die Schwierigkeiten sind aber denen entstanden, wenn meine Kollegin Begriff gebraucht hat wie Feminismus, Emanzipation und so weiter. Da ist immer ein Raunen durch die Runde gegangen und völliges Unverständnis. Von dort her verstehe ich, Esther und Ingrid, eure Verzweiflung, wenn es darum geht, begreiflich zu machen, was denn das Besondere ist von euren Ansprüchen. Ein Lehrer hat mir dann geschrieben auf das Podiumsgespräch runter, und schreibt: Was mich am ganzen Gespräch am meisten irritierte, war die Reaktion der Schülerschaft auf Ausdrücke wie Feminismus, Emanzipation und Ähnliches. Eine Schülerin hat mich heute verzweifelt gefragt, wie man denn das verstehen solle, dass die Armee frauenfeindlich gegen die Frauen sei. Ich habe dieses Thema dann in einer Schulstunde angeschnitten und mit der Klasse diskutiert, zugleich gesehen, wie schwer es ist, strukturelle Belange konkret zu machen und die Schülerinnen aus überkommenen Denkmustern zu befreien. Es ist also offensichtlich ein weit verbreitetes Problem. Die Frage, die ich mir jetzt stellen würde, für die verbleibenden 20 Minuten: Wie könnten wir, Männer und Frauen, in der GSOA auch nach der Abstimmung raus, für so Postulat uns einsetzen?
Ja, wir haben jetzt auch gesehen, dass wir auch hier an diesen Denkmustern eigentlich stehen geblieben sind. Dass wir es, glaube ich, nicht ganz so verstanden haben. Wobei dass diese Sendung insofern ein Glücksfall ist, dass ja das zentrale Thema ist. Normalerweise läuft eben die ganze Frauendiskussion immer noch nebenher. Man hat irgendein Thema, irgendeins, und die Frauen probieren dauernd, also falls es Frauen hat, die das eben auch realisieren und nicht selber gefangen sind in diesen Denkmustern, die Ausgrenzung der Frauen einzubringen.
Also mir kommt dazu wieder der Begriff die Judenfrage in Sinn. Die Judenfrage ist nicht eine Frage der Juden, sondern ist eine Frage der Christen. Und genauso ist die Frauenfrage eine Frage vom Patriarchat und nicht von den Frauen.
Ich habe, glaube auch irgendwo mal geschrieben, wenn einmal Männer die Männerfragen würden angehen, würden die Frauenfragen überflüssig.
Auf jeden Fall hängen sie zusammen.
Aber mir hat bis jetzt erstaunt, zum Beispiel, dass ihr die Frage von der Rollenteilung habt ihr überhaupt nicht angesprochen. Und die haben bis jetzt immer dort einen Schlüssel gesehen zur Veränderung der Machtverhältnisse. Oder gerade wenn man eben das Innen und Aussen, die Öffentlichkeit und der Privatbereich, wenn man also den öffentlichen Bereich der Frauen will gleich zugänglich machen, so fährt ja das dort an, wo der Mann in meinem Bereich präsent ist. Und darum hat mich das so gleich erstaunt. Für mich ist das jetzt, das ist dann weniger ein politisches Postulat als ein Anspruch an einem selber, dass man eine Veränderung von der Rollenteilung im eigenen Bereich versucht.
Richtig.
Wobei, das müsste natürlich auch begünstigt werden durch politische Begleitmaßnahmen. Und was ich jetzt als Problem als Mann empfinde, ist schon, wenn du Hausmann machst, bist du natürlich relativ abgeschrieben. Also dann bist du öffentlich, bist nicht mehr ernst zu nehmen für viele. In den traditionellen Denkmustern sagen sie, ja, der vermasselt sich seine Karriere, der gibt seine besten Jahre für das her. Und von dort her ist es natürlich für uns Männer auch nicht leicht, unser überkommene Rollenmuster zu befreien.
Ich glaube, es wäre im Interesse von beiden, dass man diese Rolle immer mehr aufweicht und auch austauscht, dass man auch beiden eine Gelegenheit gibt, beides können zu leben. Also ich habe selber zwei Söhne, die sich auch sehr schwer tun, gerade mit dieser Rollenverteilung. Und der Eltern vor allem klagt mir immer wieder, er jobbt manchmal und sonst spielt er mit mir. Und ihm wird immer wieder gesagt von so liebevoll besorgten Chefs, du solltest doch unbedingt Karriere machen, du wärst doch so geeignet für eine Kaderposition. Und dass er schon nur Teilzeit schafft, bedeutet, dass man ihn einfach als Mann nicht ganz ernst nimmt. Und da glaube ich eben, wir haben jetzt von dem nicht geredet, weil es für uns so selbstverständlich ist, wahrscheinlich. Da glaube ich eben, dass mit der Abschaffung von der Armee etwas sehr Wesentliches passieren würde. Weil die Armee die Institution ist, die die Rolle fast am meisten zementiert. Also nur schon ohne ein zusätzliches Postulat aufzunehmen, würde die Abschaffung von der Armee schon unser ganzes Rollenverständnis sehr stark erschüttern.
Ja, und damit auch die Väterstrukturen, also die Väterwirtschaft in der Wirtschaft.
Der Filz,
ja.
Ja, und wenn jetzt der Armee nicht abgeschafft wird, bleibt ja das noch für uns eine Frage. Wo wollen wir jetzt hin mit unserem Energiepotenzial? Und wie könnten wir politisch die friedenspolitischen Anliegen vom Feminismus weiterbringen? Und das haben wir für mich schon noch zu wenig heute eingebracht.
Also die Ingrid hat ja da ganze Listen aufgezählt.
Ja, das war jetzt ein Bereich gewesen. Aber das Problem von diesen Bereichen ist, dass der Pierre hat vorher das ja gesagt, das kann ich alles unterschreiben. Und so laufen Diskussionen auch in der so viel, dass wir sagen, ja, eigentlich sind wir mit allem einverstanden. Schwierig wird es dort, wenn
es ums Durchsetzen geht.
Ja, oder wenn ihr uns konkret fragt, wer macht jetzt die Weste heim? Wer ist mit dem Kind?
Ja.
Oder habe ich keine Zeit, weil ich muss auf den Boden gehen und so weiter. Dort wird es dort wird es kritisch.
Also das ist für mich schon ein Anspruch an die Männer, wobei dass ich mir fast nicht traue, einen Anspruch an die Männer zu stellen. Dass sie natürlich ihrerseits auch ihren Beitrag leisten, dass die Rollen können aufgeweicht werden können. Wobei dass es für mich eben dann noch nicht so sicher ist. Also es ist für mich einfach einmal von der Zeitaufteilung her ein quantitativer Aspekt. Dann hat es aber noch einen qualitativen. Also ich bin nicht dafür, dass die Männer ihre ganzen Unzulänglichkeiten in die Kindererziehung hineintragen und umgekehrt die Frauen ihres erworbenen kollektiven Minderwertigkeitsgefühl, also die weibliche Unzulänglichkeit, ich möchte das in Anführungszeichen setzen, ins Berufsleben raus.
Und das heisst dann, dass man den Männern, die dieser Erziehungsaufgabe nicht gewachsen sind, sagt, ja, dann halt
nein, ich denke einfach, es lenkt nicht. Die Rollenteilung lenkt nicht. Es braucht eine Auseinandersetzung mit den Geschlechterwertigkeiten. Das ist das, was sicher damit muss verbunden sein.
Also wieder das, was du am Anfang gemeint hast, die Aufhebung von der Zweitrangigkeit der Frauen.
Ja, unbedingt. Und dann ist es ja auch so, jetzt, wo die Frauen so in den Aussenbereich streben, was ich einen sehr wichtigen Aspekt finde, da konzentriert sich alles das nächste Mal auf den Aussenbereich. Es wird von Quoten geredet, was ich unabdingbar notwendig finde. Aber es redet zum Beispiel niemand von den Quoten im Haushalt. Das heisst, Quoten bringen das nächste Mal den Frauen einfach noch einmal eine Mehrbelastung. Und diese Sachen, die müssen wir halt reflektieren.
Also ich will da noch ein Beispiel sagen zu dem, was du jetzt gerade vorher gesagt hast, wegen der Zweitrangigkeit und auch wie relativ dass das eben ist, auch wenn man sich jetzt einige zusätzliche Bereiche in der Außenwelt erobert. Ich habe vor ein paar Jahren in einer Zeitschrift gelesen, dass scheint in der Sowjetunion inzwischen etwa 70% von allen Ärzten und Mittelschullehrern weiblich sind. Und dass seither, seit das so ist, die Berufe massiv gesunken sind im Prestige.
Ja, sehr, ja.
Also sobald etwas mehrheitlich von Frauen ausgeübt wird, gilt es nicht mehr so viel. Und darum nützt alles nur ein bisschen etwas. Auch wenn wir jetzt dürfen, das und das und das auch sein und auch machen, heisst das noch nicht, dass die Zweitrangigkeit aufgehoben ist. Erst wenn es gleich geschätzt wird, wie wenn es von Männern gemacht wird, erst dann haben wir das erreicht. Wenn es gar nicht mehr darauf ankommt, ob es eine Frau ist oder ein Mann.
Pierre?
Ich weiss halt nicht, ob sie nicht mehr darauf ankommt, ob sie eine Frau ist oder ein Mann.
Ich meine, in der Art und Weise von der Wertschätzung der nicht darauf ankommt.
Mhm. Nicht von der Andersartigkeit. Also ich würde, das hast ja du in deinem Artikel, das habe ich nicht begriffen, dass du diese Gleichsetzung machst. Also Andersartigkeit, das können wir nicht aufheben und das wollen wir ja auch nicht. Also die Spannung, die soll ja auch erhalten bleiben. Mhm. Aber das ist für mich dann ein himmelweiter Unterschied zu einer Gleichwertigkeit.
Ja, also da, eben, ich kann da gar nicht viel sagen, weil ich wahrscheinlich genau der gleichen Meinung bin. Ich denke, was ich dort wollte sagen, ist das, dass man einen Unterschied und eine Ungleichheit nicht kann gleichsetzen mit einer Diskriminierung. Es gibt Unterschiede. Und immer wo es einen Unterschied hat, ist, das ist eine Banalität, ist etwas anders. Ja? Also es kann nie eine völlige Austauschbarkeit sein. Ich glaube, man kann über die Verteilung von diesen Unterschieden nachdenken, man kann die auch verändern. Und was man vor allem muss, glaube ich, sind die ungerechtfertigten Folgen von solchen Unterschieden in diesen Bereichen, die für beide genau gleich sind, ausmerzen. Also, eben, zum Beispiel
macht
die ungleiche
ja
Bezahlung.
Alles aus.
Ja,
da
bin
ich
sehr
dafür.
Ja, da haben wir mit der großen Folge.
Ich glaube jetzt eben, was dann schlussendlich bleibt, also weil ist dann halt gleich das, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt die Hausarbeit nimmt, oder? Glaube ich, es scheint mir völlig logisch. Wenn sollen die Frauen können die gleichen öffentlichen Funktionen wahrnehmen wie Männer, dann müssen sie zeitlich genau gleich viel freigestellt sein von der Hausarbeit wie Männer.
Genau.
Das finde ich unumgänglich. Man kann das nicht anders machen. Natürlich ist klar, dass man das ja nicht nur verordnen kann, sondern das müssen ja dann immer jeweils die miteinander Lebenden müssen das schlussendlich machen. Also das ist ja eine Utopie, aber ich glaube, das haben die auch nicht. Man kann nicht alles über Gesetze machen, sondern tatsächlich über Umwertungen, die passieren müssen. Gut, aber jetzt, wenn wir mal davon ausgehen, es haben zwei einen Konsens, sie teilen sich in die Hausarbeit. Und ich glaube jetzt, und da kommt von mir eine Beschränkung, ich glaube, teilen kann man sich zum Beispiel zeitlich. Man kann sagen, also die gesamte Zeit von dieser Hausarbeit teilen wir so, dass jeder gleich viel macht. Jetzt ist aber noch die Frage, soll man nachher alles, was anfällt, gleich aufteilen? Also sagen, jedes macht tut die Hälfte abwäschen und tut die Hälfte, ich weiß nicht was,
bügeln,
nähen, Kinder trockenlegen und so weiter, was es da alles gibt. Und ich habe dich jetzt vorher so verstanden, dass du das auch nicht meinst, oder?
Nein.
Dass du meinst, man müsste dann da halt wiederum finden, was ist den Einzelnen jetzt irgendwie gemässer. Aber man ist schon wieder in einer Falle, weil wenn man das sagt, unterstellt man, es sei vielleicht, ich weiß nicht was, eben das Kindertrockenlegen der Frauen gemässer als der Männer. Und da sehe ich, geht der Lärm schon wieder los, oder? Dann gibt es schon wieder Krach. Ja, aber warum kann man nicht alles, warum kann man nicht alles genau gleich teilen? Und ich glaube, es gibt ja dann ganz, ganz vorgeschoben, endgültig an der Biologie gibt es dann gewisse Grenzen. Zum Beispiel wird man nicht können, Männer lassen, Kinder
stillen,
austragen und
ja.
stillen. Obwohl man das vielleicht sogar biologisch auch einmal machen könnte. Man kann sich fragen, ob das ein Ziel wäre. Oder? Ich glaube es nicht. Und ich glaube, von daher müsste man dann aber doch damit können erleben, dass es Unterschiede gibt, dass sich die auch apostrophieren und dass die eben halt, dass es dazu führt, dass vielleicht zum Beispiel auch gewisse Berufe eher von Männern oder eher von Frauen gemacht werden. Und das, darum habe ich vorher gesagt, ich weiss nicht, ob es gleich ist, ob es einfach nicht darauf ankommt, ob es
ein Mann oder eine Frau macht. Also zu der Hausarbeit, da gibt es einen ganz pragmatischen Ansatz. Der heisst einfach so, wenn dann immer die schöneren Arbeiten den Frauen zufallen und die blöderen, die man nicht so gerne macht, den Männern, dann werden sie plötzlich sehr schnell lernfähig.
Also es ist natürlich auch individuell verschieden. Die einen machen lieber das und die anderen lieber das andere. Aber ich glaube einfach, Freiheit wäre einem Mensch zumutbar. Früher haben wir in Gesellschaften gelebt, wo das ganz genau definiert war, was weiblich ist, was männlich ist, was ist die Aufgabe der Frau, was ist die Aufgabe der Männer. Und heute leben wir eher in einer Gesellschaft, wo man findet, seit der Gleichberechtigung mindestens, dass das die Einzelnen sollen selber miteinander ausmachen, wie sie das wollen, verteilen. Und das, dünkt mich, ist zwar einerseits sehr anspruchsvoll, wie zum Beispiel auch Demokratie anspruchsvoll ist, aber allemal lohnend. Weil anders können wir ja gar nicht erfahren, was wir vielleicht alles könnten oder auch nicht könnten. Und vielleicht ist das auch sehr unterschiedlich. Vielleicht, wenn wir jetzt gezwungen wären, auf einer Insel zu vierten miteinander leben, würde sich herausstellen, dass vielleicht du, Pierre, Sachen gerne machst oder gut machst oder besser machst als mir, wo man immer als weiblich definiert hat und umgekehrt.
Könnte sehr wohl sein.
Ja. Ich würde mich sehr gerne auf das Experiment einlassen, auszuprobieren, was alles möglich ist. Und vielleicht sind wir dann gar nicht so halb, wie wir immer meinen.
Das glaube ich eben auch.
Halb. Aber glaubst du nicht, dass zum Beispiel in diesen früheren Gesellschaften, wo du sagst, es ist alles bestimmt gewesen, was männlich und was weiblich ist, glaubst du, dass sie nur repressive Verordnung war? Oder glaubst du nicht, dass es da eben einen weitgehenden, durchgehenden Konsens gegeben hat über die Aufteilung? Und dass darum zum Beispiel die Frauen nicht revoltiert haben, nicht weil sie damals mit eiserner Kette angebunden waren. Und dass eben unsere Zeit dadurch charakterisiert ist, dass diese Selbstverständlichkeiten verloren gegangen sind und dass jetzt tatsächlich Männer, die im Besitz sind von Privilegien gegenüber den Frauen, die die nicht haben, darauf beharren und sie behalten. Also dieser Meinung bin ich völlig, aber ich glaube, das ändert nichts daran, dass es nicht nur individuelle Unterschiede gibt. Ja? Die gibt es ganz sicher auch, sondern es gibt auch mehr oder weniger generelle, wo sich wahrscheinlich auch könnten ändern. Aber selbst wenn sie sich würden ändern, würde man ein Phänomen sehen, dass wieder eine Frau eine Frau sein und will an diesen Sachen teilhaben, die Frauen haben, und ein Mann ein Mann. Und das würde halt immer wieder zu Unterschieden führen. Und es würde dann auch immer wieder solche geben, die gerade das würden beklagen und sagen, aber nein, wir wollen das andere auch.
Ja, aber genau das, ich finde eben das so schlimm an der jetzigen Strukturen, dass die Ausschließlichkeit immer noch so gross ist.
Und es ist ja immer mit Diskriminierung verbunden. Man darf doch einfach nicht so tun, als wäre das einfach Unterschied, die das Ganze ein bisschen spannender machen. Sondern in den Gesellschaften, die du angesprochen hast, die sogenannten kalten Gesellschaften, die zeichnen sich eben durch eine Kontinuität von diesen Rollen aus. Hingegen wir leben in einer sogenannten heissen Gesellschaft, wo alles ständig sich verändert und im Fluss ist und wo sehr, sehr wenig Traditionen hat in jeder Beziehung. Das sind einfach eigentlich die Geschlechtsrollenunterschiede. Fast die einzigen oder die wichtigsten, die noch geblieben sind. Und die sind sehr stark verknüpft mit Diskriminierung. Und solange das so ist, nehme ich mir raus, alle die Unterschiede in Frage zu stellen und zu sagen, vielleicht sind die tatsächlich biologisch, aber ich weiss es einfach nicht.
Biologisch
weil ich kann es nicht ausprobieren. Ich lebe nicht in einem Reagenzglas, sondern ich bin in dieser Gesellschaft gross geworden und unter diesen Voraussetzungen von männlich und beziehungsweise weiblich und umgekehrt. Und meine Kinder auch. Es gibt ja niemanden, der weiss, wie das wäre, wenn wir bei null anfangen würden.
Ja, gleichzeitig zählt eben auch das, was du vorher angesprochen hast, wenn Männer auf ihre Karriere in Anführungszeichen verzichten, dann werden sie eben auch diskriminiert. Oder? Aber ich hätte schon noch so einen Anspruch, einen individuellen Anspruch an die Frauen und an die Männer jeweils. Und zwar wünsche ich mir von den Frauen, also nach der geleisteten Reflexion, dass sie früher Widerstand leisten gegen Strukturen, die sie daneben finden. Und von den Männern, dass sie sich mit der gesellschaftlichen Höherwertigkeit von ihrem Geschlecht auseinandersetzen. Und weil es ihnen ja in dieser Gesellschaft eben leichter fällt, das Gehör zu bekommen, dass sie, warum nicht auch mal sich das Gehör verschaffen, für Anliegen, die wir haben. Das heisst, Theorienbildung könnten sie dann schon uns überlassen. Also, mal,
ich meine, Arbeiten die einen und die anderen.
Nein, Theorienbildung, ich meine, wir blicken jetzt auf viele hundert Jahre männlicher Theorienbildung zurück. Das braucht noch ein paar hundert Jahre, bis da ein einigermaßen Ausgleich geschaffen ist. Mhm. Und für das müssen eben die Frauen freigestellt werden.
Mhm. Aber die Sendung von heute ist vielleicht gerade so ein Versuch, eures Anliegen zu einem zentralen Diskussionsthema zu machen und uns Zeit zu nehmen für das. Wir könnten sicher noch lange weiter diskutieren, aber ich glaube, unsere Sendezeit ist gleich um. Ich möchte jetzt noch auf die nächste Gesuch-Spezialsendung im Radio Lora hinweisen. Quasi als letzter Mobilisierungsschub für die Abstimmung hören ihr uns wieder am Dienstag, am 21. November, am Abend um 10 Uhr bis um 11:30 Uhr. Ich möchte euch Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören danken. Ich hoffe, ihr habt euch nicht gelangweilt. Hier am Tisch herzlichen Dank der Ingrid Rusterholz, der Esther Asumowski und dem Pierre Passet.